Das, wie kommt man aus einem Motivationstief? Mit wem und wie kann man über seine Gefühle reden? Wie geht man damit um, wenn man weiß, dass es jemand anderem nicht gut geht? Das wären die drei Fragen, die aufkamen.
Ja, ja cool, aber das sind doch immerhin schon Fragen, die sind ja quasi direkt hier gelandet. Die Idee mit der anonymen Plattform finde ich immer noch super. Das ist was, das kann man einfach in der Zukunft nutzen. Das ist alles gut.
Genau, ich hatte, der Herr Kuhnmann hatte mir letzte Woche auch schon mal den Link geschickt, sodass ich mich letzte Woche auch schon zugeschalten hatte. Und also ich muss sagen, ich bin mega beeindruckt von der Arbeit, die er da reinsteckt. Echt richtig gut, auch das Durchdachte mit den anonymen Fragen, weil es ja häufig so ein bisschen die Frage ist, wie kann ich so ein Thema ansprechen, ohne jetzt gleich mitten im Fokus zu stehen. Da ist einmal, das haben schon ganz viele genutzt, eben diesen Namen dann einfach Punkt Punkt zu schreiben, statt oder das Kürzel oder sowas, fand ich auch schon gut. Aber dann ist so eine anonyme Website auch echt hilfreich. Ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht genutzt wurde. War wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona-bedingt, weil dann doch der direkte Kontakt in der Klasse, wo man es dann irgendwie teilen könnte, nochmal wegfällt oder schwieriger ist. Aber auch das, vielleicht kommt das einfach auch noch mit der Zeit. Und das seid ihr als Schülervertretung oder Schülerverwaltung, wofür steht SV?
Ja, Schülervertretung oder
Schülervertretung, sorry.
Schülerinnenvertretung, ja.
Ah, Schülerinnenvertretung, ja. Seid ihr einfach echt mega nah dran und auch viel näher noch als Vertrauenslehrer, Sozialarbeiter in, oder allgemein Klassenlehrer. Genau.
Okay.
Vielleicht kann ich da so ein bisschen anknüpfen an das, was ihr letzte Woche schon mal erzählt hattet. Da hatte ich mir aufgeschrieben, dass du, Peter, mal angesprochen hast, dass es eigentlich ganz wichtig sei, zu kapieren, dass Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammenhängen. Und ich glaube, jetzt gerade während Corona kann man es auch nochmal extrem gut merken, wie das zusammenhängt. Ich weiß das von mir ganz am Anfang, als es dann losging mit den ganzen Live-Tickern und so, und da sind die Zahlen wieder nach oben gegangen und da sind die Zahlen nach oben gegangen. Das war was natürlich einiges an Gedanken dann getriggert hat. Dann ging es los mit, oje, wie sieht es denn in Deutschland aus? Ich wollte ursprünglich nach Argentinien in Urlaub fliegen. Dann waren natürlich die Gedanken da, kann ich jetzt nach Argentinien, sollen wir jetzt schnell noch fliegen oder sollen wir eher noch abwarten, sollen wir es riskieren, sollen wir es nicht riskieren? Und dann habe ich natürlich dann schon auch bei mir gemerkt, zusammenhängend mit den Gedanken, ich bin ganz schön angespannt. Und diese Anspannung als Körperempfindung, als ja, auch ein bisschen als Verhaltensweise, hing ganz eng mit den Gedanken zusammen und hat dann gleichzeitig auch so ein bisschen eine Ängstlichkeit, eine Unsicherheit getriggert bei mir. Das heißt, das fand ich damals eigentlich, so rückblickend jetzt auch, ein ganz schönes Beispiel dafür, um bei mir selbst zu sehen, wie Gedankengefühle und Verhalten zusammenhängen. Man kennt es ja selbst auch bei, nehmen wir an, die Klausurarbeit morgen ist in Mathe, keine Ahnung, und dann wird jemand, oder ja, jetzt steht ein Mathe-Test an, unangekündigt da, und da sitzt jemand in der Klasse, der oder die nicht so gut in Mathe ist, und der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin geht rum und sagt, oh, ich frage jetzt mal ab, was ist 7453 durch 35? Und der halt richtig Bock auf Mathe hat und denkt, hammergeil, Mathe ist das eine und alles, der denkt es eben und denkt so, oh cool, das kann ich auf jeden Fall lösen. Und wie wird der da sitzen? Der wird natürlich ja aufrecht da sitzen, wird vielleicht sogar denken, oh cool, ich melde mich. Und wird eher dann auch Spaß und Freude empfinden bei so einer Aufgabe. Wohingegen wahrscheinlich, ehrlich gesagt, die meisten bei 7453 durch 35 oder sonstiges, werden dann denken so, oh Gott, hoffentlich nimmt der mich nicht dran, werden sie dann eher klein machen und vielleicht aufs Handy gucken oder aus dem Fenster gucken, um ja nicht aufzufallen. Heißt, auch da zeigt sich schon mal echt cool, wie das so zusammenhängt, Gedanken, Gefühle, Verhalten. Und das ist letzten Endes alles, das sind ganz gute Beispiele für so Kleinigkeiten, die sich doch eigentlich überall durchziehen. Und wenn man sich und sein Verhalten und seine Gedanken und seine Gefühle mal genauer betrachtet, das ist einfach immer passiert. Und das ist natürlich umso stärker die Gefühle sind, aber auch umso heftiger die Gedanken sind. Das heißt, wenn ich mir Gedanken mache, was esse ich heute Mittag, wird mein Körper nicht so stark reagieren, wie wenn ich denke, oh je, ist Corona jetzt tödlich, möglicherweise für meine Oma, die mittlerweile auch schon 80 ist. Und dementsprechend ist es in so Zeiten, wie sie momentan sind, mit diesen ganz starken Gefühlen und ganz starken Gedanken, die getriggert werden, sind diese Zusammenhänge natürlich noch umso deutlicher. Und wenn ich bei mir selbst merke, dass ich da so vom Körper her auch stark reagiere oder so starke Gedanken oder unangenehme Gedanken habe, dann ist es natürlich auch so, dass ich erstmal überrascht bin und mich das möglicherweise auch ordentlich belastet und aus der Bahn wirft in dem Moment. Und dann, das hat es, ich weiß gar nicht, wer das letztes Mal auch angesprochen hatte, ab wann es denn soweit ist, dass man sagt, oh, jetzt sollte man ein bisschen aufpassen. Da hattet ihr es genauso angesprochen gehabt, da war euer Bauchgefühl genauso richtig. Zu sagen, wenn es jetzt ein, zweimal vorkommt am Tag oder wenn ich mit 10 Minuten am Tag mir so Gedanken mache und gar nicht mehr aus dieser gedrückten Stimmung rauskomme, dann glaube ich, ist das momentan vollkommen normal, dass man sich da so Gedanken macht. Wenn man von den Gedanken gar nicht mehr runterkommt, wenn man nur noch sich niedergeschlagen fühlt, nur noch mega ängstlich und Sorgen hat und auch überhaupt keine Strategien hat, wie man damit umgehen kann, dann ist es schon sowas, wo ich sagen würde, da wäre es eigentlich jetzt aus meiner Sicht total hilfreich, mal mit jemandem drüber zu sprechen. Und mit jemandem drüber zu sprechen, das ist bei Jugendlichen einfach meistens auch Freundinnen oder Freunde, mit denen man drüber sprechen kann. Das kann Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen sein, das kann die Eltern sein, die angesprochen werden, das kann ein anonymes Beratungsangebot sein, nur mal gegen Kummer, oder dann, wenn man so das Gefühl hat, so, das ist gerade ziemlich heftig, dass man dann auch sagt, ich rufe jetzt mal bei einer psychologischen Beratungsstelle an oder bei einem Psychotherapeuten, bei einer Psychotherapeutin, dass man da eben überlegt, wo kann ich mir am besten Hilfe holen. Und das Angebot an Hilfsmöglichkeiten ist ziemlich groß, ist ziemlich weit. Es ist häufig nur schwierig zu wissen, dass es die alles gibt und wie man an die drankommt.
Ja, also ich glaube vor allem, wie man zeitnah an die drankommen kann manchmal. Deswegen, wenn es einen wirklich ganz feste drückt, nur mal gegen Kummer oder irgendwelche Beratungstelefone, tatsächlich nochmal schneller entlastend, wie vielleicht dann warten, bis ein Psychotherapeut dann mal ein Telefon Zeit hat von, was weiß ich, mittwochs 10.20 Uhr bis 10.35 Uhr oder so. Deswegen ist das eher so ein langfristiger guter Plan, aber ein kurzfristig so wirklich mal Entlastung oder Hilfe zu haben, finde ich, glaube ich, tatsächlich so ein Telefon, oder mittlerweile gibt es auch per E-Mail oder Chat oder sowas auch.
Genau, es gibt auch besser, ja. Als Mailprogramm das U25-Programm aus Freiburg, bei dem man sich anonym dann per Mail melden kann. Also per Mail nimmt man halt irgendeine Spam-E-Mail, die man verwendet, und schreibt denen, und die antworten dann per E-Mail, ich arbeite auch in Landau an der Psychotherapieambulanz, was wir jetzt ganz neu haben, das hatte ich mit Herrn Kugelmann auch schon weitergeleitet und jetzt hier in den Chat reingeschrieben, den Link, jetzt gerade für diese Zeit die Corona-Sprechstunde, bei der man sich anonym einen Termin ausmachen kann und dann melden kann, um eben mal zumindest einmal in der Woche mit einer Ausbildungskandidatin in Psychotherapie zu telefonieren und eben zu schauen, mir geht's nicht so gut, was kann ich machen, was sind vielleicht so Tipps, die mich aus dem Stimmungstief rausbringen. Und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert oder ja, dieses Gedankengefühle verhalten. Weil einerseits kann es einen auch ordentlich runterziehen. Also wenn ich so bedrückende Gedanken habe, dass es dann eher auch die Angst triggert. Und das hat wieder ein rückzügliches Verhalten. Also dass ich eher weniger mache zur Folge. Und das hat dann wieder zur Folge, dass ich dann noch mehr so Sorgengedanken habe. Auf der anderen Seite kann man das auch mega gut ausnutzen, indem man den Spieß umdreht bei diesem Gedankengefühle verhalten. Was ich übrigens immer so als das magische Dreieck bezeichne. Das kann man insofern ausnutzen, als dass man sagt, naja, wenn es mir dreckig geht, was kann ich denn dann machen, dass meine Stimmung wieder ein bisschen besser wird. Also beispielsweise, wenn ich eine Runde joggen gehe oder wenn ich mit Freunden telefoniere oder mich beim Jüngeren eher dann zum Fortnite-Treffen spiele, also irgendwie online treffe. Dass man dann eben ganz bewusst sich das Verhalten, also eher die Sachen macht, die man vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht hat, wenn man weiß, das hat einem früher eigentlich Spaß gemacht, und dann mal auch darauf achtet, wenn ich das positive oder das ehemals angenehme Verhalten mache, was hat es für Auswirkungen auf meine Gefühle, und was hat es für Auswirkungen auf meine Gedanken?
Ja, also das finde ich total. Entschuldigung. Ja. Das finde ich total spannend, weil ich das tatsächlich auch bei Freunden erlebt habe. Ne? Man fängt so schnell an, sich in dieser Situation zurechtzufinden und quasi schon normal zu finden, dass einem erstmal so die naheliegendsten Gedanken abhanden kommen. Ne? Und ich habe mit vielen Freunden in der Zeit telefoniert, die gemeint, oh, ihnen geht's nicht gut und so. Und die erste Überlegung war erstmal, ah ja, ich muss mich mal wieder mit jemandem treffen, draußen, und einfach mal quatschen. Und das hat schon geholfen, tatsächlich so den Fokus wieder auf was anderes zu richten. Gell? Und die Situation hat einfach so was Einladendes, weil man halt gar nicht mehr rauskommt groß, dass man sich da total drauf fokussiert. Und ich habe das jetzt auch in den Klassen gemerkt, wie schnell so eine Routine eintritt bei den Tests, ja, oder die Masken aufzuziehen. Und auf einmal ist es fast schon komisch, wenn man es nicht mehr tut. Und deswegen ist es tatsächlich auch wirklich spannend, wie schnell man da den Blick für Einfaches und Wesentliches verlieren kann.
Und was ja anfangs auch häufig war, als man dann noch gar nicht wusste, was ist das überhaupt Corona und was kann man jetzt machen, was kann man nicht machen, waren das so Angebote wie Netflix oder sowas extrem naheliegend und auf der Couch rumzulümmeln, habe ich auch gemacht, auf jeden Fall. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man das anfangs macht. Nur ist dann eben dann die Gefahr da, dass man das, was anfangs total cool war, dass man dann nur noch das macht. Und dann die anderen Verhaltensweisen, was man halt früher gemacht hat, irgendwie joggen gehen oder mal sich mit Freunden online zum Online-Escape Room oder sowas irgendwie zusammenschalten, dass man sowas dann gar nicht mehr macht. Und auch da geht es einfach darum, so ein bisschen eine Waage zu finden zwischen den Sachen, die einem gut tun und den Sachen, die zwar ein bisschen blöd sind, aber die man halt machen muss. Wie beispielsweise Schule.
Sie haben jetzt schon ein paar Dinge genannt, aber haben Sie noch vielleicht allgemeine Tipps, wie man aus dem Motivationstief rauskommen könnte?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich gar nicht so leicht finde, so generell zu beantworten. Da würde ich, also es ist immer so ein bisschen abhängig, wo liegt denn meine Motivation, also in welchem Bereich ist denn das Motivationstief? Ist das Motivationstief jetzt vor allem im Bereich auf die Schule, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe zu lernen oder mich überhaupt zur Schule zu gehen oder die Kamera einzuschalten? Oder ist das Motivationstief jetzt im Bereich, was ist ich, Leistungssport, was jetzt gerade nicht stattfinden kann? Was ich immer als sehr hilfreich finde, ist zu schauen, also nicht nur zu schauen, was sind so die großen Ziele, die jetzt anstehen, also irgendwie jetzt das Abi oder die nächsten Bundesjugendspiele oder sonstiges, sondern zu schauen, was sind denn eher so näherliegende Ziele, wie beispielsweise jetzt erstmal das Schuljahr vorbeikriegen und tatsächlich diese Zwischenziele dann auch nochmal runterzubrechen. Und auch zu schauen, dass diese abstrakten Ziele einfach viel konkreter werden. Und dann kann es auch durchaus sein, dass ich dann sage, okay, mein nächstes Ziel, um aus diesem Motivationsloch rauszukommen, ist erstmal die nächste Schulstunde zu überstehen. Und dann kann man sich das auch durchaus so mal als Checkliste anlegen und dann sagen so, okay, Gott sei Dank, ich habe Englisch rum, Gott sei Dank, ich habe jetzt Mathe rum und Gott sei Dank, ich habe jetzt Deutsch rum. Also, dass man sich die großen Ziele, die großen Aufgaben, die anstehen, versucht, so ein bisschen runterzubrechen in kleine Aufgaben, die da einfach auch viel handlicher sind und viel übersichtlicher. Wenn ich mir überlege, ich habe letztes Jahr beispielsweise eine ganz große Prüfung gehabt und es war so ein fettes Buch, was ich habe auswendig lernen müssen. Ich habe anfangs auch gedacht, oh Gott, das werde ich einfach niemals schaffen. Und dann habe ich mal durchgeblättert und habe gedacht, okay, das wirst du auf gar keinen Fall schaffen, weil es einfach so viel und so umfangreich war. Und dann ging es los von Biologie hin zu Statistik und sonstigem. Und dann hatte ich mich, auch das ist dann wieder ein Tipp, mit einer Kollegin von mir zusammengeschlossen, die auch die Prüfung zu schreiben hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, bis in 2 Wochen wollen wir Kapitel 1 mal durchlesen. Zuerst liest es jeder durch und dann besprechen wir es. Und dann hat man den großen Berg an, ich glaube, es waren 37 Kapitel, schon mal runtergebrochen auf ein Kapitel, was wir erstmal angegangen sind. Und das war dann das Kapitel tatsächlich zum Thema Statistik, was ich jetzt gerade an der Uni dann auch nochmal hatte. Das heißt, es war dann schon nicht mehr ganz so groß, der Riesenberg an Aufgaben, der auf mich zukam. Und dann war es immer noch so, oh, Statistik ist jetzt auch nicht unbedingt so das Geilste auf der Welt. Gott sei Dank, das Kapitel hat noch Unterkapitel. Also gehe ich jetzt erstmal an das Unterkapitel 1 von dem großen Kapitel. Und dann habe ich gemerkt, naja, also das Unterkapitel 1 ist relativ schnell abgehandelt und ein bisschen was kenne ich tatsächlich immer noch aus dem Studium. Gott sei Dank, also konnte ich das schon mal abhaken. Und dann habe ich mit meiner Kollegin telefoniert und die hat gesagt, in dem Bereich, das kenne ich mich gar nicht aus, kennst du dich da aus? Und da habe ich festgestellt, oh, da kenne ich mich sogar noch aus im Vergleich zu ihr. Und so haben wir uns dann gegenseitig helfen können. Das heißt, was mir da extrem geholfen hat und was ich dann dementsprechend auch empfehlen würde, ist einerseits sich mit jemandem zusammenschließen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, weil es da immer Bereiche gibt, in denen man selbst besser ist, aber auch Bereiche gibt, in denen der andere besser ist und was sich dann sehr gegenseitig ein bisschen pushen kann. Und dann die großen Aufgaben, die anstehen, runterzubrechen auf Häppchen, die dann leichter verdaulich sind als der große Burger.
Dankeschön. Das sind echt gute Tipps.
Und was mir einfällt, das hattest du, glaube ich, Julia, das hattest du letzte Woche auch angesprochen gehabt, was du also angefangen hast, momentan zu machen, neben diese Dankbarkeitsübungen, finde ich auch extrem gut. Ist so die Frage, also jeder benennt es anders. Die einen nennen es Achtsamkeitsübungen, die nächsten sagen Dankbarkeitsübungen. Ich habe es auch schon gehört als Erbsenübungen, weil man tagsüber dann oder morgens 5 oder 10 Erbsen in die rechte Hosentasche reinpackt und dann mit jedem Mal was Gutes passiert ist, dann eine Erbse aus der rechten in die linke Hosentasche packt und sich dann abends eben nochmal überlegt, was waren jetzt die 3 Erbsen, die jetzt auf einmal in meiner linken Hosentasche sind? Was war das eigentlich nochmal, wofür ich dankbar bin oder was war besonders schön? Und so Übungen empfehle ich aber auch immer sämtlichen Jugendlichen, die kommen, und in der Therapie ist es genauso. Die erste Frage ist, die ich stelle, wie geht's dir? Die zweite ist, was waren deine 3 Tops der Woche? Die 3 Tops und die 3 Flops. Und ich finde, da hat auch beides seine Berechtigung. Also einmal, was war total scheiße, was lief gar nicht gut die Woche oder heute, aber genauso gut auch, es gab 3 schlechte Sachen, dann gibt es immer, wirklich immer, man muss manche suchen, aber es gibt immer auch 3 schöne Sachen. Und bei den schönen Sachen, da muss es nicht sein, die 1, die man geschrieben hat, es muss nicht sein, den Rollerführerschein, den man gezahlt bekommen hat, es muss nicht sein, das neue Outfit, was man beim Gewinnspiel gewonnen hat, sondern es kann durchaus sein, morgens das, was weiß ich, ich war der Erste, der das Nutella aufmachen durfte und das Geräusch vom Folie abreißen war geil, oder ich habe draußen einen Vogel gehört, oder ich habe meinen Lieblingskulli wiedergefunden. Also da darf man durchaus kreativ sein und ich glaube, wichtig ist dann, sich vor allem das mal bewusst zu machen, dass es tatsächlich auch schöne Momente gab am Tag. Von daher diese Dankbarkeitsübung sehr wertvoll. Prädikat sehr gut.
Ja, also ich kann das auch so bei mir in den Aufzeichnungen sehen. Ich glaube, es steht inzwischen 3 oder 4 Mal Croissant drin. Einfach, weil ich mich gefreut habe, dass ich mir Croissant geholt habe oder mir jemand eins mitgebracht hat oder so. Ja. Ja, irgendwie, das ergibt sich dann halt so.
Und dann darf es auch sein, dass man nach einer Woche eben zurückschaut und denkt, hey, ich habe 5 Mal Croissant aufgeschrieben. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Der Bäcker freut sich auch.
Ja, und es ist tatsächlich, Sie haben es ja gesagt, es ist ein Üben auch. Ne? Weil die kleinen Dinge, die sind so, die laufen so selbstverständlich nebenher, und denen schenkt man dann immer viel Achtsamkeit oder Bewunderung oder sowas. Wirklichkeit treibt durch den Tag und muss man da ein bisschen grübeln, aber es lohnt sich.
Was ich auch die Erfahrung gemacht habe, gerade in der Therapie, so nach dem meistens 5., 6. Mal, in dem ich gefragt habe, was war dein Top, was war dein Flop, muss ich schon gar nicht mehr fragen, weil es dann heißt, Gottsweiler, mir ist das passiert und das passiert und das passiert. Und es ist ja genau die Erfahrung, dass je häufiger man das macht, desto leichter fällt es einem auch. Und desto mehr springt einem das an und vielleicht sagt dann auch mal jemand, die 3 reichen mir gar nicht, die 3 Tops, ich habe heute 5 erlebt oder ich habe heute 7, 8, 9, 10 erlebt. Und das kann durchaus auch ein Nebeneffekt sein von so Übungen.
Ich finde auch, dass man da eine viel höhere Aufmerksamkeit im Alltag drauf legt, wenn einem gerade was Schönes passiert ist oder so. Also es muss einem nicht mal abends wieder einfallen. Aber ja, gerade so, wenn man dann im Alltag so denkt, hey, das war jetzt so toll, das würde ich gerne aufschreiben, wenn man normalerweise gedacht hätte, ja, war jetzt ganz schön, aber also man hätte sich weniger Gedanken drüber gemacht irgendwie, finde ich. Ja. Dann noch und zu der Frage.
Genau, da schließe ich ja direkt die nächste Frage an, das Thema über Gefühle reden. Das passt ja eigentlich perfekt dazu, weil gerade wenn man im Alltag dann auch so Momente erlebt, kann man das ja auch so als Aufhänger nehmen zu sagen, ey, war das nicht gerade extrem geil? Oder, boah, dass du mir das Croissant mitgebracht hast, das hat mich gerade echt mega gefreut. Und bei Gefühlen reden, das fällt den meisten, also nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen, einfach gefühlt jedem, extrem schwer, weil man es nicht gewöhnt ist. Noch hier ist, je häufiger man es macht und je häufiger man da so einen Blick auch für sich selber entwickelt und übt, desto leichter geht es. Und manchmal ist es auch so, dass wenn ein irgendwas extrem belastet und man spricht mit jemandem drüber, mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einer Kollegin, Kollegen, dann wirkt es auf einmal gar nicht mehr so groß, sondern irgendwie handelbarer. Und ich glaube, so ein bisschen der Vorteil von Corona momentan ist, dass es einfach jeden betrifft und dass das so gut wie jeder denkt, Corona ist scheiße. Und es zieht jeden runter. Es geht jedem schlecht. Mal mehr, mal weniger. In manchen Situationen mal besser, mal schlechter. Aber es betrifft jeden. Und ich würde sagen, also wirklich sagen, dass jeder mal an einem Punkt war, wo er gedacht hat, so ein Rotz, ich möchte es nicht mehr haben. Ich will nicht mehr. Und wenn man sich das bewusst macht, dass es wirklich jedem so geht und es nur die wenigsten leider äußern, aber dann finde ich, kann man auch viel leichter sagen, du hör mal her, heute geht's mir, ich habe gerade so überhaupt gar keinen Bock mehr, mir geht's so schlecht, ich bin gerade echt gedrückt oder ich bin so angespannt, kannst du gerade mal zuhören. Und das reicht ja oft auch, wenn man sagt, du kannst du gerade mal zuhören, muss ja nicht sein, man erwartet ja nicht immer die ultimativen Tipps, sondern oft reicht es, wenn man weiß, da ist jemand da, der einem zuhört. Und wenn man das dann noch mit dem Gespräch irgendwie draußen verbindet, perfekt.
Ja, ich finde, da schließt sich auch gut die letzte Frage an, die uns noch gestellt wurde. Und zwar, wie geht man damit um, wenn einem dann jemand erzählt, dass es einem momentan nicht so gut geht? Also was wäre so, also wenn man das so verallgemeinert sagen kann, die Reaktion, die angemessen wäre, also soll man an jemanden weiterleiten oder was haben Sie da für Tipps?
Na, ein bisschen direkt die Frage zurück, wie geht ihr um, wenn ein Freund von euch sagt, heute ist irgendwie ein Scheißtag?
Na, fragen so, was schlecht war und wie es ihm genau geht, also ist er jetzt einfach nur traurig, weil er eine schlechte Note hat oder was sind so die Gründe und dann halt aufmuntern.
Ja, ihm auch zeigen, dass, oder auch ihr zeigen, dass man ein offenes Ohr hat und dass man da auch bereit ist, jederzeit drüber zu sprechen. Also das ist mir schon öfter aufgefallen, dass es dann auch dazu kommt, dass sich die Leute nochmal melden. Also das hat sich mal zufällig ergeben, dass eine Freundin von mir gerade, als wir von einem Raum zum anderen gelaufen sind, gesagt hat, ja, oh, mir geht's gerade echt nicht gut. Dann habe ich sie gefragt, warum. Und dann hat sie mir so ein bisschen was erzählt. Daraufhin habe ich ihr dann halt angeboten, dass sie mich eigentlich jederzeit erreichen kann, wenn sie mit mir darüber reden möchte. Und ja, seitdem wurde ich schon öfter von ihr angerufen. Und ich glaube, das hat ihr auch was geholfen. Und ich glaube, wenn man merkt, dass man einfach frei reden kann und dass man nicht dafür verurteilt wird, was man erzählt oder auch, dass man generell über Gefühle redet, weil das Gefühl bekomme ich manchmal auch von anderen, wenn ich über meine Gefühle rede. Finde ich sehr schade, aber naja. Genau, wenn man einfach das Gefühl gibt, dass man niemanden dafür verurteilt, dann finde ich, bringt das sehr viel.
Genau, und damit fasst ihr das eigentlich perfekt zusammen, wie so die, in Anführungszeichen, richtige Art ist. Ich glaube, wichtig ist da erstmal zuzuhören und dem Gefühl was ja auch seine Berechtigung hat, auch mal Raum geben. Also wenn es einem, oder das kennen wir ja selbst, wenn wir uns dreckig fühlen, wenn wir traurig sind, dann wollen wir im ersten Moment keinen Ratschlag, ja, aber du könntest jetzt könntest das machen, das machen, das machen, sondern wir wollen erstmal die Bestätigung haben, es ist vollkommen in Ordnung, sich so dreckig zu fühlen, es ist vollkommen in Ordnung, traurig zu sein und ja, ich bin erstmal für dich da. Und das ist ja genau, was man mit FreundInnen dann macht. Man sagt ihnen, kotz dich aus, sprich mit mir oder auch sprich sie an, du hör mal her, ich habe das Gefühl, dir geht es in letzter Zeit nicht so gut, möchtest du drüber reden? Eben das Angebot zu machen, wenn du reden willst, darfst du reden, wenn du nicht drüber reden willst, ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann erst, wenn die erzählt haben, wie es denen geht, warum es denen so geht, dann zu sagen, du, mir geht so, also wenn ich so schlecht drauf bin, dann hilft mir immer das und das, könnte es was für dich sein. Also erst am Schluss mit Ratschlägen kommen, also nicht gleich totschlagen mit Tipps, sondern erstmal Raum geben für Gefühle. Und Gefühle sind ja erstmal, also von der Natur her, sind Gefühle ja total hilfreich. Weil Gefühle sagen eigentlich immer genau, was jetzt passt oder was nicht passt. Was sagt mir Freude? Freude sagt mir, dass das, was ich gerade mache oder was ich gerade erlebe, dass es ziemlich gut ist und dass ich davon mehr haben will. Was sagt mir Wut? Wut sagt mir, dass das, was mir gerade erlebt, überhaupt nicht mit dem übereinpasst, mit dem, was ich will, dass es eben das ungerecht ist, dass ich das, was mich wütend macht, aus dem Weg räumen will. Deswegen habe ich auch Energie auf einmal bei der Wut. Was sagt mir Trauer? Trauer sagt mir, dass das, was ich gerade erlebe, dass es auch überhaupt nicht zu dem passt und dass es mich runterzieht. Und was ist mein Impuls dabei? Mein Impuls bei Trauer ist, mich zurückzuziehen. Und auch das ist dann vollkommen in Ordnung. Von daher finde ich es total wichtig, auf seine eigenen Gefühle zu hören und da mal reinzuspüren, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist es wirklich Trauer oder ist da auch noch Wut dabei? Oder was ist das Unangenehme? Oder gibt es auch einen angenehmen Teil? Was ist mein Impuls, den ich dabei verspüre? Und Gefühle sind einfach extrem wichtig und leider nur selten im Fokus.
Ja, also da darf ich auch noch so hinzufügen. Ihr seid total gut, was Gefühle angeht, ja. Und man hat immer so ein Gefühl, das ich immer ganz wichtig finde, ist so das Bauchgefühl, ja. Und gerade wenn ihr irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin spricht, hat man manchmal das Gefühl irgendwie, ne? Und das ist für mich immer so ein Impulsgeber, da nochmal nachzufragen. Zu sagen, du, wie geht's dir denn? Ja? Wenn ihr euch darauf so ein bisschen verlasst, dann liegt ihr eigentlich in der Regel immer ganz gut, auch wahrzunehmen, wie es dem anderen geht. Ja? Und das finde ich immer ein guter Indikator, da zu sagen, oh, ich frage da mal nach. Und manchmal hat man auch das Gefühl, oh, das passt irgendwie und dann ist es auch okay. Ne?
Ja, und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man überfordert ist von dem, wie es dem anderen geht. Also wenn die Trauer so riesig ist oder die Wut oder die Angst oder das Gefühl, das unangenehme Gefühl, was der andere schildert, dass man dann sagt, ich weiß gerade auch nicht weiter oder ich fühle mich gerade auch überfordert mit deiner Angst. Und es ist vollkommen in Ordnung, das auch zu sagen. Und dann, was auch ein Effekt dann sein kann, ist, dass der oder die andere dann merkt, oh, das ist ja ein ganz schön starkes Gefühl und anderen in der Situation wird es genauso gehen. Die sind genauso auch überfordert und allein, obwohl dann überhaupt noch nichts geändert ist an dem Gefühl, ist die Tatsache, der oder die andere, der wird es genauso gehen, auch schon total hilfreich.
Was ich auch immer wichtig finde ist, und das habe ich auch schon oft gemerkt, dass wenn man eben was erzählt bekommt von jemandem, wie es einem geht und der Person geht es gerade wirklich nicht gut, dass man als Zuhörer quasi auch die Möglichkeit nutzt, mit jemandem darüber zu sprechen. Also wenn man sich selbst damit auch überfordert fühlt, das ist mir immer ganz wichtig. Ich sage dann keine Namen, keinen genauen Zusammenhang, aber mir hilft es einfach so ein bisschen, die Geschichte loszulassen und einfach jemanden davon zu erzählen, der auch gar keine Berührpunkte mit der Person selbst hat, die es eigentlich betrifft. Also das sind bei mir hauptsächlich Familienmitglieder oder auch mein Freund zum Beispiel, mit dem bespreche ich dann halt Dinge, die mir andere erzählt haben, aber sag halt dann nie dazu, um wen es da geht oder genau.
Ja, auf jeden Fall nutzt es. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass es ja durchaus sein kann, dass wenn man angesprochen wird oder wenn man jemanden anspricht, dem es nicht so gut geht oder der es nicht so gut geht, dass man da selbst danach noch so denkt, boah, ein ganz schön schweres Gespräch oder da habe ich selbst noch ein bisschen dran zu knabbern. Dass man auch da nicht versucht, das selbst zu lösen oder das selbst Superman, Superwoman zu sein, sondern auch sagt, okay, das ist einfach größer als das, was ich gerade schaffen kann. Ich hole mir jetzt einfach nochmal Unterstützung oder einfach einen Ratschlag von jemand anders. Und das kann jeder sein, zu dem oder zu der man Vertrauen hat.
Was auch wichtig ist zu sagen, wenn man einem Freund, einer Freundin zuhört, die irgendwie was erzählt, wo einen dann selbst beschäftigt, wir sind einfach so drauf ausgelegt, man steht ja auch, ihr habt es ja letztes Mal genannt, als Motto auch an der Schulfront, einsam. Ne? Wir sind halt wirklich drauf ausgelegt, uns mit anderen austauschen zu müssen, ja, um Dinge selbst zu sortieren. Und da ist auch immer das Angebot, ne, einfach bei mir vorbeizugucken oder sowas auch. Ne? Jetzt, wo Präsenzunterricht ist, fällt das Ganze irgendwie nochmal einfacher aus, aber oder anschreiben oder wie auch immer. Und wenn man drüber spricht, dann klärt sich vieles schon und es sortiert sich und man muss es nicht mehr ganz so schwer mit sich drum tragen im Zweifelsfall.
Vielleicht hilft auch der klassische, einem guten Freund oder einer guten Freundin von mir geht's nicht so gut. Oder genau. Die hat mir erzählt, dass vollkommen legitim. Und selbst wenn beide wissen, okay, es ist eigentlich die Person A, die mit Person B spricht, ist doch vollkommen in Ordnung. Und das darf sein, es hat seine Berechtigung. Und wenn es einem damit leichter geht, dann auf jeden Fall das machen. Alles das machen, was einem hilft, über so Themen zu sprechen. Und wenn jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann vielleicht einen Tag, eine Woche später.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade diese Antwort zum Thema, wie kann ich selbst über meine Gefühle sprechen, wird da viel weiterhelfen oder ja, also hat einfach eine ganz große Bedeutung für viele, zumindest so von dem, was ich mitbekomme.
Es wurde ja auch schon gesagt, nicht nur, sage ich mal, innerhalb der Schülerschaft, sondern das zieht sich so altersmäßig von 90 oder so, ne? Da zieht es halt komplett durch.
Und auch generell, also falls ihr merkt, es gibt Themen, die häufig bei uns oder in der Schülerinnenschaft aufkommen, wo ihr auch nochmal externe Meinung dazu brauchen, auch allein die Tatsache, dass ihr jetzt auf den Herrn Kugelmann zugegangen seid und gemeint habt, das Thema ist einfach ein aktuelles Thema, wir wollen darüber sprechen, Hammer. Nutzt sowas und die Angebote gibt's. Von daher gern euch einfach melden.
Okay, dann würde ich von meiner Seite aus mal sagen, vielen Dank für die Zeit an alle, auch an Sie, Herr Gutzweiler, dass es so schnell und unkompliziert alles geklappt hat. Das war wirklich gut und hilfreich. Und dann sage ich von meiner Seite aus mal noch einen schönen Abend.
Ja, danke von meiner Seite aus auch.
Danke gleichfalls.
Danke gleichfalls.
Danke euch.
Danke fürs Gespräch. Ja.
Bis bald.
Bis bald. Ja. Okay,
tschüss.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.